ARD.
Jan, es ist mega. Mein Lieblingsbuch der vergangenen Monate. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Jede Seite eine Überraschung.
Weil es eben zeigt, auf eine ganz wunderbare Art, was Literatur kann. In die Köpfe von anderen Menschen reingehen, Empathie entwickeln, Türen aufmachen in Lebenswelten. So viele, das macht für mich große Literatur aus.
Eat, Read, Sleep.
Ach, Herbst, so schön. Jan, ich lese da irgendwie anders, glaube ich. Also wenn die Blätter fallen, der Nebel kommt und das duftet auch anders.
Ja, liest du dann anders, also auch dunkler, weil es ja früher dunkel wird? Oder auch weiterhin so frische, schöne, helle Sommerbücher?
Nein, tatsächlich. Also mein Herz ruft nach Melancholie und nach Nostalgie und nach so einer herbstlichen Stimmung. Oder liest du antizyklisch?
Ich lese querbeet. Ich freue mich auch im Sommer an so einem Abend über ein düsteres, melancholisches Buch. Genauso wie ich im Winter manchmal so in grauen, diesen Novembertagen, ist ja noch gar nicht Winter, aber in diesen grauen, nassen Tagen, dann ein Roman, wo einfach nur die Sonne rausscheint. Das ist manchmal auch sehr, sehr schön.
Aber man muss sagen, heute haben wir, ohne zu viel zu verraten, einige Herbstbücher in Tüttelchen dabei. Ne?
Oh ja, einige schöne Bücher sind aber auch in diesem Podcast dabei. Die Mischung macht das ja, die wir hier vorstellen. Wir, das sind Jan Ehlert
und Daniel Kaiser, und wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen. Also Eat, Read, Sleep. Und ich sag mal, zack, boom, bonjour, fertig ist der Podcast. Schon seit mehr als 4 Jahren Eat, Read, Sleep.
Ja, unglaublich. Aber auch nach 4 Jahren, wir wollen ja immer besser werden und haben euch deswegen in der vergangenen Folge ja gebeten, an unserer Umfrage teilzunehmen. Und Wahnsinn, das haben jetzt schon mehr als 2000 Hammer. Von euch getan. Ja. Also vielen Dank für die vielen, vielen Antworten und Meinungen.
Ja, wir fragen da zum Beispiel nach der Wunschlänge der Folge. Und interessant für mich, weil die meisten, die wünschen sich Folgen, die länger sind als eine Stunde.
Und wir haben zum Beispiel auch gefragt, wie wichtig ist der Gast bei uns und das Gespräch? Und immerhin 40% sagen, ja, das finden sie interessant und wichtig. Gerade die Einblicke in die Buchbranche hinter die Kulissen. 20% sagen aber auch, darauf könnten wir verzichten. Und unser neuer Sound, der hat ja, ich erinnere mich, bei der Einführung für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Inzwischen kommt er bei der Hälfte der Teilnehmenden dieser Umfrage besser an. Nur noch 6% wünschen sich einen anderen Sound. Wenn ihr das anders seht, jetzt beteiligen.
Ja, alles wirklich sehr interessant für uns und ihr könnt auch mitmachen. Bis zum 11. Oktober könnt ihr eure Meinung dalassen. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's aber los und wie immer starten wir mit Nobelpreisverdächtiger Kalorienzufuhr.
Die literarische Vorspeise.
Jan, ich habe was aus Polen mitgebracht.
Ha, Polen, es sieht nach Nobelpreis aus. Also von mir kriegst du, wie würde ich sagen, nicht der Nobelpreis, aber was anderes. Polen, 12 points. 12 Punkte.
Und zwar Nalezhniki, also ein Nalezhnik, einen Pfannkuchen. Mhm. Ich habe heute ein Buch mit polnischer Thematik mitgebracht und da ist der Nalezhnik, sind die Nalezhniki sozusagen ein Sehnsuchtsessen. Mhm. Und die Protagonistin in Deutschland macht sich auch mal so einen Pfannkuchen, so einen Crepe-Pfannkuchen, ganz einfaches Rezept mit Quarkfüllung, um sozusagen sich Polen nach Deutschland zu holen.
Ja, und vor allem mit vielen, vielen Beeren. Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren.
Ja, das ist alles Deko, weil ich nicht wusste, ob das Ding was geworden ist.
Okay, ich fange mal, aber ich darf die Deko mitessen,
ja,
oder?
Natürlich, ja genau. Ich schneide auch mal in meinen rein.
Du hast gar keine Deko.
Ich habe keine Deko. Für die Gäste immer das Beste. So, und
wunderbar,
jetzt.
Dann probiere ich mal eine Himbeere.
Ja, na, du gehst ja wirklich so. Ich gehe jetzt hier gleich in die Vollen.
Die Himbeere ist dir gut gelungen. So, und jetzt aber in diesen Lezhniki, sagst du, in diesen Quarkpfannkuchen. Nalezhniki. Oh, da ist wirklich so eine Quarkfüllung
drin. Ja, habe ich so eine Quarkfüllung reingemacht.
Mit auch Beeren? Die hat eine leicht lilane Farbe.
Ja, das ist tatsächlich Natur. Also das sind so Blaubeeren, die Blaubeeren, die ich da reingehe.
Ach so, also keine Chemie. Keine Chemie, nein. Echte Blaubeeren.
Also kann man machen, finde ich, oder? Es sättigt erstaunlicherweise sehr stark. Man, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine filigrane Nachspeise, aber es hat ganz schön Wumms.
Man hat den Mund recht voll, aber es ist ein wonniges Völlegefühl, beschreibe ich mal. Also man hat diese warme Speise im Mund, der Quark zerläuft, die Sahne zerläuft, die Himbeeren, großartig. Also das könnte ich auch als Sehnsuchtsessen haben. Ist das für dich auch ein Sehnsuchtsessen? Kennst du das aus deiner Kindheit?
Nee, die Pfannkuchen nicht. Da habe ich so ganz andere, so ganz abwegige, wo mich Menschen immer mit weit aufgerissenen Augen anschauen. Nämlich so eine Milchsuppe, eine Nudelsuppe mit Milch. Also Nudeln mit Milch und mit Zucker, also so süße Nudeln. Das ist so ein ganz typisches Kindheitsessen, was es auch immer so im Herbst und im Winter gab. Und das ist für mich ein Kindheitsessen. Und bei dir, kennst du das auch so? Gibt es da so Sehnsuchtsgerichte?
Ah, meine Großmutter hat Gerichte gemacht. Risi Bisi beispielsweise. Mhm. Hackfleisch, Erbsen, Reis. Das habe ich seitdem nie wieder gegessen und das habe ich immer sehr, sehr gemocht. Das war ein Feiertag, wenn das bei uns auf den Tisch kam.
Oh.
Und dann gab es auch viele Sachen, die ich nicht mochte. Ich war ja so ein krüsches Kind. Ich habe ja fast nichts gegessen, außer Fleisch und Schokolade, glaube ich.
Aber dann haben wir ja mittlerweile bei Eat, Read, Sleep dich hier schon ganz gut dran erzogen. Also
nicht nur literarisch, auch kulinarisch weitergebildet.
Ja, dann schauen wir mal, welche Top-Gerichte uns der Podcast heute literarisch auf den Tisch zaubert.
Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen, Mein drittes Leben von Daniela Krien. Das stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Es geht um Linda. Und Linda hat sich von der Welt zurückgezogen. Sie, die vorher in der Stadt lebte, bewirtschaftet nun einen alten Bauernhof in einem doch sehr kleinen Dorf. Kontakt mit den Nachbarn hat sie kaum noch. Nur ihr Hund Kaya leistet ihr Gesellschaft. Und hier auf diesem Hof versucht Linda nun, ihre Trauer zu verarbeiten, denn Lindas 17-jährige Tochter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und seitdem weiß sie einfach nicht mehr, wie sie weitermachen soll. Anders als ihr Mann Richard, der versucht, trotz der Trauer nach vorne zu blicken, vergräbt sie sich in ihrem Schmerz und in ihren Erinnerungen. Da heißt es, was ich hier tue, hat keine Würde mehr. Fast 2 Wochen ist es nun her, dass ich mit einem lebendigen Menschen gesprochen habe. Mein Leben ergibt keinen Sinn mehr. Also ein dunkles, ein trauriges Buch, ein Buch über Trauer, ein Buch aber auch über den schwierigen Umgang mit Trauernden. Kein leichtes Thema, Daniel. Wie ist es dir damit ergangen?
Ich war erstmal total mitgerissen vom ersten Kapitel. Der Angriff des Bussards. Sie ist da auf dem Hof und dann kommt so ein Greifvogel und will eines ihrer Hühner sich schnappen und sie rettet ein Huhn. Ein grandioser Einstieg. Also von Anfang an ist es ein Ringen, ein Verteidigen, ein sich schlagen mit dem Tod, mit der Todesgefahr. Und das fand ich ein ganz starkes Bild. Und danach geht es dann auch schon, wie du sagst, traurig zur Sache. Es ist ein einfühlsames Buch über Trauer, über Verlust und man muss sagen, über einen missglückten Trauerprozess. Also sie kommt aus der Trauer ja nicht raus. Und ich muss sagen, ich habe mich am Anfang schwer getan mit Linda, weil sie ungerecht ist gegenüber allen anderen Protagonisten, ungerecht gegenüber ihrem Mann, der nach ihr schaut, der sie sucht, der mit ihr sprechen will und sie macht so dicht und absorbiert alle anderen und alles um sich herum mit ihrer Trauer. Das hat dann auch schon so leicht narzisstische Züge und ich habe gesagt, will ich mit dieser Frau, mit dieser Protagonistin noch weiter eine Zeit verbringen. Und da habe ich mich in dieser Hinsicht schwer atmend durch die ersten 80 Seiten geschleppt. Mhm. Und dann schafft es, finde ich, jedenfalls hat sie bei mir geschafft, Daniela Krien ist, dass ich mich mit der Linda anfreunde. Und sie verstehe. Und verstehe, wie fein diese Fäden sind, wie subtil die Rhythmen sind, die einen dann am Leben erhalten. Und ich habe dann über die Strecke verstanden, dass es ein wirklich wunderbares Buch ist über Resilienz, über Widerstandskraft. Und als solches habe ich es wirklich am Ende gemocht und war sehr gerührt von allen beteiligten Personen auch.
Das ging mir am Ende auch so, aber auch schon am Anfang. Das, was du beschreibst, finde ich, ist eine absolute Stärke dieses Buches, auch wenn sie es einem nicht leicht macht, weil Linda alle zurückstößt, ja auch uns Lesende. Und wie oft saß ich auch da und wollte rufen, jetzt reiß dich doch mal zusammen,
genau.
Antworte wenigstens auf diesen Anruf, sag doch wenigstens, okay, komm vorbei, irgendetwas. Und dann ist aber genau das eines der Merkmale von Depressionen. Man kann das einfach
kann
nicht. Selbst
nicht,
das Aufstehen aus dem Bett fällt schwer. Das kann man gar nicht erklären. Und selbst diese Überforderung, ans Telefon zu gehen, selbst eine SMS zu beantworten, wird zu einer nicht bewältigbaren Aufgabe. Und du sagst, es ist ein missglückter Trauerprozess. Ich glaube, es ist eine Art des Trauerns, die gesellschaftlich so schwer akzeptiert wird. Man soll so schnell wieder sagen, komm, ist doch jetzt schon ein halbes Jahr her, jetzt schau mal wieder nach vorne. Und trotzdem, wie kann man mit so etwas umgehen? Sie verliert ihre einzige Tochter. Sie ist völlig aus der Bahn geworfen. Sie kann damit nicht umgehen. Und dann kommt dieser Druck. Die Mutter, die beste Freundin, der Mann, alle sind sehr, sehr einfühlsam, liebevoll. Na, die Mutter nicht ganz so, aber alle versuchen, sie zu verstehen und versuchen aber doch auch zu sagen, komm, wird schon, geht weiter. Ich halte das aus. Eine ganz starke Stelle, wo die Freundin ihr den Brief schreibt und sagt, du kannst deine Trauer mit mir teilen. Ich halte das aus. Und das klingt ja erstmal toll und umgekehrt wird es hier gedreht, wie narzisstisch das auch sein kann, dass man sagt, ich halte es aus, mir ist es ja nicht passiert, vertrau dich mir doch an. Das fand ich ganz stark, weil es für mich auch eine Tür aufgemacht hat, zu sehen, wie kann man denn mit trauernden Menschen umgehen, wenn einem die Worte schwerfallen? Wie kann man denn vielleicht doch zeigen, ich bin da, auch wenn du nicht auf mich zukommst? Und dafür ist dieses Buch großartig. Also ja, wirklich sehr stark.
Eine Empathie für diese Depressionsszene. Ich würde schon sagen, dass es auch, also das ist ein Trauerprozess. Sie verschließt sich ja allen Trauermechanismen, die man so eingehen kann. Aber es ist literarisch ganz wunderbar umgesetzt. Als Richard ihr sagt, also ihr Mann, dass er sich neu verliebt hat in eine andere, da wechselt die Ich-Erzählerin plötzlich in die dritte Person. Und das ist so keine literarische Fingerübung, so kein artistischer Move, sondern da war ich ganz tief drin in dieser Verletzung und in ihrer verletzten Seele und in ihrer angebrochenen Seele. Und in einem halben Satz erzählt sie, dass sie in einer Buchhandlung das Buch Vom Aufstehen gekauft hat. Und da ging bei mir nochmal eine ganz neue Tür zu ganz neuen Räumen auf, Vom Aufstehen von Helga Schubert, das wir auch bei uns besprochen haben und auch Helga Schubert zu Gast haben. Und ich finde es eben kein reines Befindlichkeitsbuch über eine Frau, sondern das sind mit ganz fein gezeichneten Nebenfiguren, diesem ostdeutschen Paar. Das sind ja so Wendeverlierer. Dieser alten Dame, der Hof, auf dem sie lebt, gehört, mit deren Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Mutter, die von Linda eher so als schrille, nervtötende Person geschildert wird, die bekommt doch aber auch Konturen. Die hat doch auch ihr Päckchen zu tragen. Die Freundin Natascha mit dem behinderten Kind. Und die alle in ihrem Leben vor so lebenserschütternden Herausforderungen stehen. Da geht es um Tod und Leben bei ganz vielen. Und immer wieder liegt auch Suizid als Option auf dem Tisch.
Genau, deswegen hier an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, eine Triggerwarnung abgeben für alle, die sich schwer tun mit solchen Themen, die selbst trauern. Für die sollte man wissen, dieses Buch lotet das wirklich bis in die Tiefen aus. Es gibt den Moment, wo sich Linda eigentlich das Leben nehmen will und dann auch dafür nicht die Kraft hat am Ende, wenn sie sagt, ich bin zu feige dazu, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Und es gibt auch auf einer anderen Ebene, du hast Natascha und Nina angesprochen. Natascha, die Frau, die, weil ihr Kind mit einer schweren Beeinträchtigung zur Welt gekommen ist, ihr Leben aufgeben muss und merkt, was passiert denn, wenn ich nicht mehr da bin? Und auch da ganz offen in den Raum sagt, wenn ich gehe, dann nehme ich sie mit. Ich will sie nicht in dieser Welt alleine lassen. Also wirklich
punktuell, so zumindest sagt sie das, als eine gedankliche Option.
Richtig, ein Gedanke, der hier aber auch ganz ernsthaft diskutiert wird, der nicht nur mal gedroppt wird, sondern wo dann auch durchgespielt wird, warum sagt sie das eigentlich? Mhm. Sie kommt dann später auch zu einer positiveren Weltsicht, das ja, aber die Abgründe, die Trauer wird wirklich bis ins Tiefste ausgelotet. Das muss man aushalten können, wenn man dieses Buch
das
liest.
Das muss man aushalten können und es ist eben aber nicht nur auf ein individuelles Schicksal angelegt, sondern es sind ganz verschiedene Lebenswege hier angezeichnet oder angedeutet und werden erzählt. Und das macht eine ganz große Stärke, finde ich, dieses Buches aus. Und das war, finde ich, zu Recht auf einer Longlist und leider nicht mehr auf der Shortlist eines Preises, der den besten deutschen Roman dieser Saison in Deutschland auszeichnet. Also finde ich schon...
Das finde ich auch, weil es eben zeigt auf eine ganz wunderbare Art, was Literatur kann. In die Köpfe von anderen Menschen reingehen, Empathie entwickeln, Türen aufmachen in Lebenswelten. So viele, das Dorfleben in Sachsen. Wir sind mittendrin, wir erfahren, wie die Menschen da denken, wir erfahren glaubhaft, wie die Menschen da denken. Und das macht für mich große Literatur aus, dass es diese Türen öffnet.
Daniela Krien, Mein drittes Leben, ist bei Diogenes erschienen, hat fast 300 Seiten und kostet 26 Euro.
Und auch in unserer Community kam es ganz gut an. Gabi hat uns geschrieben, sowohl meine Buchhändlerin als auch Katharina in der vergangenen Folge sagten, ach nee, der Roman ist nichts für mich, der zieht mich zu weit runter. Das habe sie zu Beginn auch gefürchtet, sagt sie, aber dann sei es eben eine großartige Leistung, wie Daniela Krien diese Trauer mit Worten und Bildern vermittelt und wie es ihr so gut gelingt, dieses Leben nicht empfinden können, an der Grenze des Suizids zu beschreiben. Also für Gabi eine eindeutige Empfehlung. Mit einer kleinen Kritik, und da hat sie, glaube ich, recht, es war zu sehr konstruiert, dass der Schrebergarten also an einer wirklich? Stelle nebenan ausgerechnet vom Ehemann der neuen Partnerin besetzt worden war. Das dachte ich auch beim Lesen. Ja, ach komm, warum machst du das?
Das hätte gar nicht Not getan. So,
aber also, es war nicht so schlimm, denn es bleibt am Ende eine Randerscheinung.
Ja, Abzüge in der B-Note, aber nur im Dezimalbereich. Ich habe ein Buch mitgebracht mit einer polnischen Thematik. Es heißt Unter Deutschen. Und das Deutschen ist ganz komisch geschrieben, nämlich D-O-J-C-Z-E-N. Nämlich so wie Polen Deutschen das Wort schreiben würden. Unter Deutschen von Mia Raben. Es geht um eine polnische Betreuerin, eine Pflegekraft, wie es sie ja zu Tausenden, zu Zehntausenden in Deutschland gibt. Eine polnische Betreuerin in den Elbvororten in Hamburg. In einer feinen Gegend, also Othmarschen, Blankenese, so die Liga. Jolla ist schon um die 50. Sie sitzt in einem Kleinbus aus Polen und sie hat einen Job in Hamburg angenommen. Sie soll Ursula von Kleven betreuen, Frau Uschi. Und man ist wirklich dabei bei dem Alltag. Ich lese mal eine kurze Stelle. Der Schrei kam aus Frau Uschis Badezimmer und erschreckte Jolla derartig, dass sie die Schüssel mit den dampfenden Kartoffeln fallen ließ. »Geht es Ihnen gut? Was ist denn passiert?«, fragte Jolla ruhig. Frau Uschis Blick war der eines Messerwerfers. Jolla versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Ruhe bewahren. Immer die Ruhe. Oberstes Gebot.« »Was passiert ist? Was passiert ist? Ob es mir gut geht? Was denken Sie denn? Sieht so hier vielleicht jemand aus, dem es gut geht? Ist das Ihre Vorstellung von einem Menschen, dem es gut geht? Na, dann haben wir aber sehr verschiedene Ansichten, Frau Jolla. Sehr verschiedene. Das sind ja Welten, Welten, die zwischen uns liegen. Der Drahtseilakt.« Jolla sah, wie viel Kraft sie dieser Wutausbruch kostete. Den richtigen Moment finden. Timing war alles. Und das ist das Buch aus der Perspektive der Pflegekraft und sehr sensibel eingefangen, diese ganz zerbrechlichen Momente zwischen einer älteren Dame, die spürt, wie ihr die Kräfte schwinden, dass sie auf Hilfe angewiesen ist, und einer Frau, die in die Fremde muss, um zu arbeiten. Der Alltag der beiden wird beschrieben, wie sie sich näher kommen, eine Familiengeschichte wird aufgedeckt und Hamburger kennen die Weizstraße in Othmarschen als einen Ort, eine Straße, wo vorzugsweise Senioren immer mal wieder Bremse mit Gaspedal verwechseln und dann in ein Schaufenster krachen. Weizstraße ist eine große Geschichte in Hamburg. Und hier kracht es auch in der Weizstraße in diesem Roman. Also da geht auch eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Es ist kein Drama. Es ist ein unterhaltsames, auch witziges Buch. Und man erfährt, finde ich, sehr viel über die Situation der Frauen aus Polen. Die Familien, die Polinnen beschäftigen, denken ja, dass sie die Frauen gut bezahlen. Aber es gibt da eben dazwischen geschaltet auch Abzockeragenturen. Man erfährt, dass so eine 24/7 rundum Alltagspflege eigentlich illegal ist. Man erfährt, was die Frauen auch in Polen zurücklassen. Die Auswirkungen auf die Familie, was das bedeutet. Und man taucht ein in gute und schlechte Betreuungssituationen. Trotz aller Widrigkeiten erzählt Mia Raben hier eine gute Geschichte. Das hat auch Zucker am Ende. Also man darf keine Angst vor Happy End haben.
Ja, denn diese Beziehung zwischen Jolla und Uschi ist schon eine, die auch ans Herz geht, finde ich. Wie sie es schafft, also Jolla kommt an und ihr wird gesagt, naja, die anderen sind alle nach ein, zwei Tagen wieder weggegangen. Die haben es nicht ausgehalten, weil Uschi sie beschimpft hat, weil sie damit nicht klar kam, dass sie rund um die Uhr da sein sollen. Und Jolla schafft es ja doch, Schritt für Schritt ihr Vertrauen und ihr Herz zu gewinnen. Das fand ich ganz sensibel und ganz toll beschrieben. Und dann aber eben auch dieser Balanceakt, der da ist. Auf der einen Seite sagt sie, diese Familie, die bezahlt sie gut. Sie hatte noch nie so viel Geld und so viel Freizeit bei vorherigen Anstellungen. Da werden dann die Abgründe aufgemacht, wie es auch sein kann. Und man denkt, ach Mensch, ja, so möchte ich auch sein, wenn ich vielleicht irgendwann eine Pflegekraft beschäftigen muss. Und da wird eine Schokolade auf den Nachttisch gelegt als Willkommensgruß und man bietet gleich das Du an. Und trotzdem verschiebt sich immer was. Wo ist die Grenze zum Übergriffigen? Wenn dann gesagt wird, du darfst doch mit in die Sauna und man sitzt da plötzlich mit den Freundinnen. Und man ist eben doch nicht auf einer Ebene, weil man ist die Pflegekraft im Haus und die anderen sind die Geldgeber. Und die Freundschaft, die sich so sehr gewünscht wird, ist eben von Jollas Seite auch gar nicht gewünscht und da kann sie auch gar nicht mitgehen. Und das fand ich spannend, diese Grauzonen auszuloten. Wie geht man eigentlich miteinander um? Wo sind die Grenzen, die gewahrt werden müssen? Und wie kann man trotzdem ein guter Arbeitgeber, eine gute Arbeitgeberin sein? Und dann eben die Familiengeschichte, die am Anfang so im Hintergrund wabert. Jolla hat eine Tochter, was ist eigentlich mit der? Warum ist sie schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und pflegt, während ihre Tochter irgendwo anders ist, das weiß man am Anfang nicht. Auch das sind Fragen, die man sich eigentlich ja so sehr gar nicht stellt.
Also, und eine Stärke des Buches ist auch, dass sie dann auch noch eingebettet ist in einen ganz großen Kontext, nämlich die deutsch-polnische Geschichte. Also das ist jetzt kein überfrachtendes Element, aber es taucht immer wieder auf und es spielt eben eine Rolle, wo Polen auf Deutsche treffen, da spielt das immer subkutan noch irgendwie eine Rolle und das ist wunderbar eingefangen von Mia Raben, unter Deutschen, wie gesagt DOJ CZEN, sehr konsonantenreich, 224 Seiten, bei Kiona erschienen. Das ist der Verlag, dessen nachhaltige Bücher man in den Balkonkasten einpflanzen könnte, aber es nicht tun sollte.
Ich habe ein Buch mitgebracht und jetzt Trommelwirbel, das steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Daniela Krien hat es nicht geschafft, Nora Bosson, Reichskanzlerplatz in der vergangenen Folge, hat es auch nicht geschafft. Dafür aber Markus Thielemann, von Norden rollt ein Donner. Und da finde ich den Titel schon so schön. Man hört dieses Donnergrollen, viele O's, von Norden rollt ein Donner. Und der gibt auch schon ein bisschen die Stimmung vor. Es ist ein sehr atmosphärisches Buch, aber auch ein sehr düsteres Buch. Ich hatte Katharina in der vergangenen Folge ja versprochen, dass das ein Buch ist, mit dem sie sich auch anfreunden könnte, das sich gut lesen lässt. Allerdings eben ein Buch, in dem es mehr um die Atmosphäre geht als um die Handlung. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Es spielt in der Lüneburger Heide, irgendwo bei Unterlüß. Das kennt man, weil die Bahn dort häufiger mal stehen bleibt, wenn sie einen Ausweichbahnhof braucht. Dort lebt die Familie Kohlmeier, die seit Generationen als Schäfer arbeitet. Und auch Jannis, der Jüngste, 19 Jahre alt, hat sich für diesen Beruf entschieden, während seine Schulfreunde studieren oder zur Bundeswehr gehen. Wir begleiten also Jannis mit seinen Heidschnucken auf den langen täglichen Wanderungen, bei Wind und Wetter, Hauptsache die Thermohose hält dicht. Und wir nehmen teil an seinen Sorgen, zum Beispiel die Angst vor den Wölfen. Und das ist in Niedersachsen ja ein ganz großes Thema. Immer wieder werden Wölfe gesichtet, immer wieder hört man, dass Tiere getötet, gerissen wurden. Und man weiß nicht, wie soll man denn mit denen umgehen, die das jetzt wieder da sind. Und noch besorgniserregender ist allerdings, Jannis Vater zeigt Anzeichen von Demenz. Wir haben ja ein Thema zwischen den Büchern, worüber in seiner ohnehin sehr wortkargen Familie eigentlich gar nicht gesprochen wird. Und wenn, dann in Andeutungen. Und auch Jannis zweifelt irgendwann an seiner geistigen Gesundheit, denn auf einer Party mit seinen Freunden erscheint ihm ein Gespenst, eine Art Hexe, die wispernd durch die Heide zieht und immer wieder auftaucht. Also ein düsteres Buch, fast ein Schauerroman, der ganz tief in die Geschichte der Heide eintaucht. Hermann Löns, der Naturdichter, taucht dort auf, von ihm wird erzählt, der von den Nationalsozialisten ja verehrt wurde wegen seiner Blut- und Bodenthematik. Genauso wie die Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, das am Rande der Heide liegt. Also die Heide, alles andere als ein Idyll. Und sie steht damit für mich sinnbildlich auch ein bisschen für Deutschland und seine Geschichte. Worüber sprechen wir? Was verschweigen wir? An wen erinnern wir uns oder wollen wir uns erinnern? Und mir hat besonders gut gefallen die Darstellung von Jannis und seiner Familie. Ich bin ja vom Dorf und ich kenne diese kurzen Gespräche, wo mit einem Jau eigentlich schon alles gesagt ist. Da muss man auch nicht weiterreden. Oder eben die Blödeleien bei zu viel Alkohol, die Jannis mit seinen Freunden austauscht. So wurde in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich gesprochen. So habe ich mit meinen Freunden auch gesprochen auf unseren Hof- und Stoppelfesten. Ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang mit dieser Gespenstererscheinung. Die kommt so etwas aus heiterem Himmel, dieser Einbruch des Übernatürlichen. Aber wie das dann aufgeklärt wird, das fand ich doch ganz überzeugend. Du guckst ein bisschen skeptisch.
Überhaupt nicht. Jan, es ist mega. Mein Lieblingsbuch der vergangenen Monate. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Jede Seite eine Überraschung. Stilistisch und was passiert. Das ist jetzt nicht handlungsintensiv in dem Sinn. Ich liebe solche Bücher. Aber das hat mich mitgerissen. Diese Sprache, wie gleich am Anfang auf der ersten Seite Jannis mit seiner Schafherde durch die Heide zieht und immer näher kommt, so im Halbdunkeln schon Blaustunden. Ich war mittenmann. Und eben diese Dialoge zwischen der in der wortkargen Schäferfamilie, auch dieses Beklemmende der Landschaft, ja, diese raue Schönheit, so ein bisschen sturmhöhemäßig auch, die abfärbt auf das Leben. Das ist so berauschend und wunderbar eingefangen. Und dann der Wolf. Es ist immer die Angst vor dem Wolf. Der Vater steckt sich ja so kleine Nadeln auf so eine Landkarte, wie im Krieg, ja, wie eine feindliche Truppe, wo er schon gesichtet wurde. Überall ein Raunen, ein Rascheln und ein Knacken und ein Knallen, denn da ist ja die Bundeswehr am Start und die NATO und es gibt eine Munitionsfabrik. Also es ist eine ganz bedrohliche Umgebung. Da ist ja auch dieses Panzermuseum Munster. Ja, kennst du?
Das kenne ich. Und das Erdölmuseum Wietze ist auch noch in der Nähe.
Das spielt, also glaube ich, keine Rolle. Nein, aber Munster, ich kenne das nur, das sind nochmal diese braunen Schilder auf der Autobahn und dann stell mal Munster bei der Abfahrt, hier ist das Panzermuseum. Aha. Also die Angst geht um in der Familie, in der Gesellschaft. Da taucht auch noch so eine Neonazi-Familie auf, die in so einem heruntergerockten Hof ihr Unwesen treibt und alle umgarnt. Und ich finde ganz toll an diesem Buch, es ist nicht alles ausbuchstabiert, sondern wir sehen den Wolf ja gar nicht, ja, man hört nur davon. Es ist nur das Gerücht des Wolfs. Und eine bedrohliche Stimmung breitet sich aus, eben von Norden rollt ein Donner. Es ist genial. Und es gibt tatsächlich, habe ich auch gelesen, Leute, die sich wegen dieser Visionen, die Jannis hat, so ein bisschen aufregen oder das so ein bisschen ächzen. Ich fand das ungeheuer spannend. Richtig gruselig. Dieses Eintauchen in die tiefen Struktur, in die Geschichte der Landschaft. Denn man erfährt ja, dass diese Visionen auch einen Sinn haben, ja, in der Geschichte. Also so ein transgenerationales Trauma, was da auch vererbt ist. Und das ist schon, du hast schon gesagt, ein Schauerroman. Tatsächlich, ich habe es auch als Schauerliteratur gelesen. Ein Heimatroman, aber mit Abgründen, mit Familiengeheimnissen. Und es hat mich nicht losgelassen. Und ich weiß, ich werde dieses Buch oft verschenken.
Ach, großartig. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch mitgebracht, das dich so begeistert hat.
Ganz toll. Und sprachlich bis in die Einzelheiten. Du hast gesagt, wie die Familie in der Familie sprechen. Janis und seine beiden Kumpels auf Sauftour, wie die reden. Und es war so, wenn man so Jugendsprache oder so ein Sprech nachmacht, das kann ja leicht peinlich wirken. Und ich habe es erkannt und ich habe es gehört. Und es war, ich glaube dir, es ist nicht übertrieben. Oder auch das Kamerateam vom NDR. Die beiden, die Kamerafrau und die Redakteurin, die da kommen, um die Schäfer-Familie zu filmen. Das war authentisch. Ich habe die beiden geglaubt. Medien werden ja oft in Büchern und auch im Fernsehen irgendwie so ein bisschen Abziehbild und klischeeartig dargestellt. Das war authentisch. Mhm. Es hat einen ganz großen authentischen Sog, dieses Buch, trotz dieser Halluzination, die Janis hat. Also ganz irre.
Auf die muss man sich eben auch einlassen. Ja. Sie kommt, deswegen wollte ich sie erwähnen, sie kommt unerwartet, denn bis dahin ist ja alles sehr realistisch.
Ja.
Und klar, man hat dieses Bedrohungsgefühl, aber man denkt, wenn was auftaucht, dann ein Wolf. Und dann taucht etwas völlig anderes auf. Und wenn sich dann aber die Geschichte darunter langsam entfaltet, dann ergibt es Sinn. Und dann wird es eben ein noch tieferer Abgrund, ein noch tieferer Schauer, der dann plötzlich einen durchfährt. Also ein wirklich, wirklich starkes Buch, was auch mir, ich wohne hier in der Nähe und habe viel über die Heide gelesen, auch ganz neue geschichtliche Details erzählt hat, von denen ich nichts wusste. Also eine ganz starke Empfehlung. Markus Thielemann, von Norden rollt ein Donner. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Von Norden so rollt ein Donner, bei CH Beck erschienen. 286 Seiten, für mich einer der Favoriten für den Buchpreis.
Ja, toll, dass so ein Buch tatsächlich dann auch nicht nur auf der Long, sondern auf der Shortlist, also im Finale für den Buchpreis steht. Irre. Also Katharina und ich, wir haben ja eher manchmal auch kritische Anfragen an die Zusammenstellung der Long und der Shortlist. Das ist doch auch manchmal sehr schwergängige Literatur. Und ich muss sagen, also bei Daniela Krien, die ist schon auch in gewisser Weise auch schwergängig von der Thematik her. Aber dieser Markus Thielemann ist wirklich ein richtig großer Wurf, ein ganz tolles Buch. Und ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe.
Und das ist doch toll, wenn so eine Longlist auch die Realität des Buchbetriebs wiedergibt. Bücher, die ein großes, begeistertes Publikum finden. Bücher, die sich vielleicht etwas schwerer erschließen und für ein kleineres Publikum da sind. Bücher mit Sprachwitz. Noch einmal Maren Kames Hasenprosa. Ich freue mich so sehr. Das wird sicher kein Bestseller, weil es doch sehr speziell ist, aber wer Wortspielereien liebt, lest dieses Buch. Das ist einfach toll. Und dass solche Bücher auch mal so in den Mittelpunkt gestellt werden, freut mich wirklich riesig.
Und einer, der schon in der Buchpreisjury saß und sagen kann, wie es dazu geht, ist Florian Valerius, unser Buchhandler der Herzen aus Trier.
Er war neulich bei uns im Studio zu Gast. Ein paar Wochen ist das schon her. Und da haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie war das eigentlich damals, als du in der Jury für den Deutschen Buchpreis saßt. Tonio Schaching hat damals gewonnen mit seinem Roman Echtzeitalter, der ja in der Gaming-Szene unter anderem spielt. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, wie habt ihr damals diskutiert?
Eigentlich ist das ja geheim wie bei einer Papstwahl, so in so einer Buchpreisjury. Aber ihr werdet es gleich hören, wir haben immer, immer weiter gebohrt.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo Florian.
Hallo ihr Lieben.
Mensch, Eat, Read, Sleep-Fans, sie kennen dich. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Ich erinnere mich damals mitten im Weihnachtsgeschäft in deinem Trierer Buchladen. Da war Highlife in Tüten.
Ich erinnere mich sehr gut daran. Die Technik hat gestreikt. Es war Corona, WLAN war überfordert und mir sind die Schweißtränen einfach nur runtergelaufen. Ich muss auch gestehen, ich habe mir die Folge nie angehört, weil ich mich ein bisschen geschämt habe für das Ergebnis.
Nein, voll lustig. Doch. Sonst hätten wir dich jetzt auch nicht nochmal eingeladen.
Oh, danke euch.
Aber es ist doch entspannter, dass du hier bei uns im Studio stehst. Das macht alles einfach und weniger Schweißperlen. Es ist ja mittlerweile viel passiert. Mehr Internetvideos, Fernsehinterviews. Du warst in der Jury beim Deutschen Buchpreis. Jetzt mal ganz ehrlich, bist du überhaupt noch in deinem Laden und wie viel Zeit bleibt dafür?
Ich habe ja zum Glück irgendwann gewechselt in eine neue Buchhandlung, habe eine Halbtagsstelle und bin einfach total happy, dass ich nach wie vor Buchhändler sein kann, weil das ist mir total wichtig, auch jetzt zumindest alle zwei Tage im Laden zu stehen, mit meinen Kundinnen zu sprechen und auch noch im echten Leben Bücher verkaufen zu dürfen und empfehlen zu dürfen vor allen Dingen.
Aber Buchpreisjury, das war ja schon nochmal ein Hammer, also ein großes Ding. Was ist in deinem Leben seitdem anders? Hat das nochmal sich was verändert?
Ich habe persönlich Dinge an mir bemerkt. Also mein Selbstbewusstsein ist dadurch ein bisschen gewachsen und auch gestärkt worden, weil ich einfach gemerkt habe, ich konnte in dieser Jury mit allen mithalten, was meine literarischen Kenntnisse angeht. Und sagen wir mal so, ich habe jetzt auch keine Angst mehr, große Namen zu moderieren, weil ich traue mich jetzt einfach.
Das ist ja nun kein Buchmix, wie du in dem Podcast vorstellst. Also du kannst nicht sagen, hey, das mag ich, die nehme ich, das lege ich ganz schnell beiseite. Du musstest ganz viel Bücher lesen. Was ist euch damit auf den Weg gegeben worden? Was macht ein Buchpreisbuch aus?
Da darf ich leider nicht drüber sprechen.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Das heißt, es ist euch was mit auf den Weg gegeben worden. Das heißt, man hat gesagt, also jetzt keine Unterhaltungsliteratur, sondern so eine grundgrobe Schiene. Kann man darüber auch nicht sprechen?
Also ich plaudere jetzt mal dann doch aus dem Nähkästchen. Wir hatten ja ein Kennenlerntreffen, wir sind alle nach Frankfurt gefahren, die Runde saß zusammen und meine Erwartungshaltung an diesen Termin war, okay, heute legen wir mal diese Richtlinien fest, was muss ein Buch haben, um mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet zu werden. Letztendlich haben wir bei diesem Treffen über alles gesprochen, aber über keine Richtlinien. Also irgendwie ist das eher so ein ungeschriebenes Gesetz, glaube ich, was ein Buchpreisbuch ausmachen muss. Mhm. Und ich meine, wir sind ja mittlerweile im 9. Jahr damals gewesen. Man weiß ja auch ungefähr, welches Buch dafür in Frage kommt und welches nicht. Und irgendwann fing dann der Austausch an und man merkt, wie die anderen ticken, man merkt, wie man selber tickt, wer worauf achtet. Und dann ist es halt einfach auch die Mischung aus all diesen Köpfen, die da zusammenkommen, die sich am Ende auf ein Buch einigen.
Wobei, das finde ich ja spannend, doch immer ganz unterschiedliche Bücher dabei rauskommen am Ende. Mhm. Also Kim de L'Horizon Blutbuch oder Theresia Mora oder Ursula Krechel damals Landgericht, Verseben, all sowas. Fragen wir mal anders, was macht denn für dich ein Buchpreisbuch aus?
Mir war wichtig, ich bin als Buchhändler in diese Jury gegangen. Mir war also wichtig, ich möchte am Ende ein Buch haben, das ich all meinen Kunden mit gutem Gewissen empfehlen kann. Ein Buch, das sowohl die literarisch versierten Menschen begeistert, aber auch mal jemand, der nicht unbedingt im Feuilletonhimmel schwebt, sondern auch einfach ein gutes Buch lesen möchte. Und da fand ich, haben wir mit Tonio Schachinger eine echt gute Wahl getroffen, weil ich konnte wirklich von Herzen jedem Kunden, der danach in den Laden kam, dieses Buch in die Hand drücken und sagen, entdecken Sie es, lesen Sie es, lassen Sie uns danach drüber sprechen. Es waren nicht alle begeistert, natürlich, ich hatte auch Diskussionen, aber ganz, ganz viele waren einfach dankbar für dieses Buch, dass sie so vielleicht auch nie gelesen hätten.
Ging es in der Jury denn auch mal, ohne Details zu nennen, ging es auch mal zur Sache, Türen klappen und auf Tische und so?
Also es ging heiß her. Es waren stundenlange wirklich Diskussionen. Was ich jetzt im Nachhinein aber auch als positiv empfinde, weil das gezeigt hat, wie wichtig uns allen diese Aufgabe war. Und ich kann nur sagen, dass alle in der Jury mit vollstem Herz und Hirn dabei waren und niemand hat sich irgendeine Entscheidung leicht gemacht. Also das fand ich schon sehr, sehr genial, diese gemeinsame Erfahrung zu machen, auch wenn wir nicht immer alle einer Meinung waren.
Aber das ist ja auch das Konzept, dass da BuchhändlerInnen drin sitzen, dass da KritikerInnen drin sitzen, dass es eben so bunt gemischt ist und dass jeder seine Aspekte reinbringt. Und wie lange habt ihr am Ende zusammengesessen, bis die Entscheidung stand? Darfst du das verraten?
Fürs finale Buch jetzt? Ja. Also ich dachte eigentlich, es wird jetzt eine kurze Sitzung, aber unter uns 8 Stunden.
Oh, ein ganzer Arbeitstag.
Irgendwann, also es gibt so eine Deadline, weil irgendwann muss die Druckerei angerufen werden. Es wird ja wirklich erst am Tag vorher entschieden. Es wird am Tag, am Sonntag sitzt man zusammen in Frankfurt und es gibt dann eine Deadline, die Druckerei muss angerufen werden, die Urkunde muss gedruckt werden und die Dame, die das alles begleitet, ohne einzugreifen, aber uns beobachtet und zart leitet, die hat dann irgendwann immer schon dezent auf die Uhr geguckt und irgendwann muss man dann einfach eine Entscheidung treffen.
Also ja, wie bei die 12 Geschworenen so, ne?
Es war irgendwann wirklich so eine Stimmung im Raum und ich dachte, ich brauche langsam frische Luft.
Und wie war das Catering?
Das war lecker.
Das war lecker.
Egal, ob in Berlin oder Frankfurt, das waren immer so unsere Orte, wo wir uns getroffen haben. Das Catering war gut.
Es gab ja neulich diesen Skandal, diese Aufwallung beim Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Da gibt es ja auch diesen Literaturpreis. Und da ging es darum, dass es möglicherweise auch wichtig ist, wer der Autor und die Autorin ist. Also welche Rolle Identität spielt in so einem Preis. Spielt das beim Deutschen Buchpreis deiner Erfahrung nach auch eine Rolle?
Also ich kann ja nur für meine Juryarbeit sprechen. Und da muss ich sagen, das fand ich total faszinierend. Und das war auch eins der wenigen Dinge, was wir schon in der ersten Sitzung gesagt haben. Wir achten jetzt nicht drauf, ist es ein Mann, ist es eine Frau, whatever. Wir schauen auf den Text, Punkt. Und das haben wir auch, finde ich, bis zum Ende konsequent so durchgehalten. Also wir wollten und haben uns da von nichts leiten lassen.
Du empfiehlst der Bücher, das hast du auch gesagt, du brauchst ein Buch, was du mir von ganzem Herzen empfehlen kannst, was diesen Preis kriegt. Und das macht ja auch deinen Kanal aus. Und ich vermute mal, ich habe es noch nicht erlebt, aber auch dich in der Buchhandlung, wenn du da mit deinen Kundinnen sprichst. Was kriegst du denn da an Feedback? Weil wenn du von ganzem Herzen sprichst, kann es ja auch sein, dass man das kauft und manchmal auch denkt, meins war es jetzt nicht. Also was hörst du da von deinen Kundinnen?
Also Ich bin ja jetzt mittlerweile wirklich schon 20 Jahre auch Buchhändler, habe mir viele Stammkunden herangezogen, die wirklich einfach nur noch kommen und die Sachen blind kaufen, die ich empfehle. Es sind mittlerweile auch viele Instagram-Fans, die einfach in die Buchhandlung kaufen und mir dann das Bild unter die Hand halten und das Gesicht halten und es mir zeigen und das dann kaufen wollen. Die ticken schon alle sehr wie ich. Also es ist äußerst selten, dass mal negatives Feedback kommt. Aber deswegen, dafür stehe ich ja auch, ich habe jedes Buch wirklich gelesen, das ich empfehle. Ich würde niemals über ein Buch sprechen, das ich nicht gelesen habe. Und so kann ich dann auch gerne mal in eine Diskussion gehen, was ich immer total spannend finde, weil wir lesen ja auch alle verschieden. Also es wäre ja auch unheimlich, wenn ich immer zu 100% den Geschmack der anderen treffen würde. Aber auch gerade die verschiedenen Diskussionen machen einfach großen Spaß.
Deshalb bist du auch ein guter Typ, weil du erkennbar ja alles liest und dass das an den höchsten Grad an Authentizität hat. Aber es gibt ja in diesem Influencer-Kosmos bei den Büchern, da gibt's ja auch so Leute, die werden eingeladen von Verlagen, haben das Buch nicht gelesen und halten es dann doch in die Kamera. Wie verbreitet ist denn sowas eigentlich in den Internet-Influencer-Instagram-Kreisen?
Ich muss gestehen, ich halte mich aus all diesen Sachen etwas raus. Ich habe genug mit mir selber zu tun und meinen Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Kosmetikbranche oder so wahrscheinlich viel, viel schlimmer ist, weil die Buchmenschen, die Buchcommunity schon sehr ehrlich ist und sehr tolle Menschen sind. Also mir ist bisher noch niemand untergekommen, der irgendwie sich für Geld verkauft hätte. Mhm. Was ich eher in letzter Zeit erfahren habe, und das finde ich schockierend, weil das ist auch nicht meine Art und Weise zu arbeiten, AutorInnen, die moderiert werden, die 5 Minuten vorher vom Moderator gesagt bekommen, ich habe dein Buch zwar nicht gelesen, aber wir gehen jetzt zusammen auf die Bühne. Da kommen mir die Tränen. Das finde ich so traurig. Wenn ich eine Moderation habe, da bereite ich mich eine Woche lang drauf vor, und kann quasi das Interview mit mir selbst führen und für den anderen antworten, weil ich der Person ja eine Bühne bereiten will und seinen Text. Also das finde ich so, so traurig und schade.
Ja, die Geschichten habe ich auch schon. Ich habe auch mal erlebt, Richard Sennett sei Dank, der dann gesagt hat, dann gehe ich nicht mit auf die Bühne. Das war ein starkes Statement. Das kann sich aber natürlich auch nicht jeder leisten. Gibt es da Angebote? Fließt da Geld? Also kriegst du manchmal auch, ohne jetzt zu sagen, wer es war, von Verlagen den konkreten Vorschlag, stell das doch mal vor und wir zahlen dir Summe X?
Ja. Das sind ganz klassische Kooperationen, die immer mal wieder kommen. Dann sage ich natürlich immer zuerst sehr gerne, aber ich lese den Text vorher. Und es ist dann schon sehr oft vorgekommen, dass ich die Kooperation nicht annehme, weil ich mit dem Buch nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und wenn mir das Buch gefällt, wäre ich ja jetzt auch blöd zu sagen, das Geld nehme ich nicht. Aber dann lasse ich mir schon auch immer noch mal was Besonderes einfallen und biete dann zum Beispiel an, mit dem Autoren noch in den Storys ein paar kleine Fragen zu stellen. Also, dass die Leute auch einfach noch einen Mehrwert haben und nicht nur einen klassischen Post, den ich sonst halt auch bieten würde.
Florian, wie kommst du eigentlich an deine Bücher? Also, wer influenzt dich?
Die Frage wird mir oft gestellt. Also, es gibt hier einen tollen Hamburger Buchhändler, der auch auf Instagram vertreten ist. Das ist der Frank Menden von Storys. Das ist einer, dem vertraue ich blind. Wenn der ein Buch lobt, weiß ich genau, ich werde es lieben. Und ansonsten bin ich, wie schon als Jugendlicher, bin ich am liebsten in die Buchhandlung gegangen, habe gestöbert, mir Cover angeschaut, Klappentexte ewig gelesen. Genauso verfahre ich heute mit den Vorschauen und bin nach wie vor relativ selbstbestimmt in der Lektüre, die ich auswähle. Ich war auch total überrascht, als ich die Ausbildung als Buchhändler angefangen habe, dass es Leute gibt, die in die Buchhandlung kommen und sich Bücher empfehlen lassen von fremden Leuten. Also das war mir nie so klar, weil ich immer intrinsisch von mir aus die Bücher ausgesucht habe. Aber ja, umso schöner, das ist ja jetzt mein Beruf geworden und nichts mache ich lieber, als die perfekten Bücher für andere Leute auszusuchen.
Ja, aber ich finde es auch ganz toll, wenn ich in die Buchhandlung gehe. Ich lasse mich da total gern, eben weil es ein emotionaler, authentischer Zugang ist, inspirierend von den kleinen Lesezeichen, die da sagen, Herr Valerius empfiehlt Ihnen dieses Buch und das ist doch super.
Wenn du jetzt diese ganzen Vorschauen dir anschaust, die du kriegst. Und wir haben die auch auf dem Tisch liegen. Das sind ja dicke, dicke Stapel oder viele, viele Online-PDF-Seiten. Hast du da so Triggerwörter, wo du sofort sagst, das ist mein Buch, wo du sofort sagst, das lasse ich mir kommen? Was spricht dich da an?
Wenn da steht eine Stimmung wie bei David Lynch oder Twin Peaks. Ich bin seit 100 Jahren riesiger David Lynch-Fan, schaue mir jeden Film von ihm an, jede Serie, alles, was er macht. Und wenn ein Verlag mich damit ködert, also liebe Verlage, wenn ihr zuhört, schreibt bei jedem dritten Buch von David Lynch inspiriert, ich werde es lesen.
Wir werden das mal beobachten, wie viele Texten das jetzt beim nächsten Mal drinsteht.
Was sind denn jetzt sozusagen deine Bücher des Literaturherbstes? Also was ist bei dir ganz oben
auf der Liste? Ich habe nur auf diese Frage gewartet. Und ich hoffe jetzt, ich habe mich natürlich vorher schon mal ein bisschen informiert. Ich bin nicht sicher, ob du es schon gelesen hast und ob wir jetzt gemeinsam schwärmen können. Oh. Aber liebe Menschen da draußen, wenn ihr nicht schon habt, dann jetzt bitte sofort in die Buchhandlung Petra Pellini, Der Bademeister ohne Himmel.
Ich lese es gerade.
Ja.
Ich lese es gerade, ja. Ja, ja.
Ich hoffe, du hast die Taschentücher schon bereitgelegt.
Ich bin erst auf Seite 40 oder so.
Genau. Das ist für mich, also ich bin dann nach 10 Seiten war ich elektrisiert und dachte, hier wird was ganz Großes. Das Buch blieb bis zum Ende ganz groß. Es ist so emotional, so echt, so menschlich einfach, mit so viel Wärme, trotz einer relativ schweren Thematik. Und also wir sind am Ende diverse Male die Tränen einfach nur so runtergelaufen. Und die Autorin ist ein herzensguter Mensch. Das ist ein Buch, dem wünsche ich dieses Jahr einfach alles. Alles, jeden Bestseller-Listenplatz, den Preis der Unabhängigen. Das ist ein richtiges Herzensbuch.
Aber kein Buchpreisbuch?
Nein.
Was fehlt?
Da fehlt dann schon der literarische Kick, um zu sagen, das wäre jetzt ein Buch, das auf diese Liste gehört. Das ist wirklich ein Buch, das auf das Lieblingsbuch der Unabhängigen gehört. Ein Buch, das die BuchhändlerInnen feiern und lieben und das man wirklich breitflächig jedem in die Hand drücken kann.
Ja, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns kommst. Heute mit weniger Schweißtropfen und weniger Weihnachtsgeschäft. Mal sehen, unter welchen Umständen wir uns das nächste Mal sehen. Vielen Dank.
Ich freue mich.
Danke.
Ich freu mich.
Danke. Aber Weihnachten kommt bestimmt.
Definitiv.
Okay. Danke, dass du da warst.
Danke euch.
Ach, einfach ein netter Typ, Florian, oder?
Ja, immer das wieder.
Ja, es ist schon ein paar Wochen her, dass wir ihn tatsächlich gesehen haben. Er war zufällig in Hamburg, haben wir gesagt, komm ins Podcaststudio, wir zeichnen mit dir ein Gespräch.
Ja, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Damals kam ich gerade von einem Festivalwochenende und war nicht so ganz, war noch etwas hörbar mitgenommen wahrscheinlich.
Jan vorne an der Bühne mit verklärtem Blick und in die Luft gerissenen Armen.
Ja, wenn ich nicht im Studio oder auf der Bühne bin, singe ich ja ganz gern und ganz viel so in der Menge. Egal. Was mich aber wirklich an diesem Interview auch jetzt nochmal beim Hören so fasziniert ist, ich wusste gar nicht, wie kurzfristig dann wirklich erst entschieden wird, wer diesen Preis kriegt.
Ich dachte auch, es ist ein
Tag, 8 Stunden, es steht also noch überhaupt gar nicht fest.
Ich dachte auch, es ist so ein gut gehütetes Geheimnis und dann raschelt man irgendwie effektmäßig auf der Bühne im Umschlag, aber dass die Tinte, mit der der Name, der Gewinnername geschrieben ist, noch sozusagen verwischfrisch ist, das finde ich schon, hat mich jetzt irgendwie auch überrascht.
Ja, mir hat nämlich Clemens Setz einmal erzählt, den ich auch so toll finde, man sitzt dann da und bekommt einen Zettel gereicht und dann weiß man schon, ob man den Preis kriegt oder nicht, wenn man bei der Verleihung ist. Aber vielleicht ist das auch in jedem Jahr anders, wer weiß.
Ja, und wir haben jetzt gedacht, Mensch, Florian empfiehlt was und ich habe ja wirklich angefangen schon, Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini und das habe ich dann jetzt daraufhin auch nochmal weitergelesen. Und jetzt kommt also so ein Bonustrack, ein extra Buch, das wir für euch mitgebracht haben, Der Bademeister ohne Himmel. Es geht um Linda, noch eine Linda, die zweite Linda heute schon. Sie ist 15 und sie hilft bei der Betreuung eines dementen Mannes, das ist Hubert und der war mal Bademeister, ehemaliger Bademeister. Und die Demenz ist schon fortgeschritten, also er kennt nicht mehr viele, viele Menschen und sitzt in seiner Wohnung. Und es gibt eine polnische Betreuerin tatsächlich und es gibt Linda. Und Linda macht das mit ganz, ganz einfühlsam, mit ganz viel Witz. Sie lässt sich auf die Zeitlosigkeit, muss man ja sagen, im Kopf von Hubert ein, widerspricht ihm nicht, wenn er was Falsches sagt, was Surreales sagt, sondern geht auf ihn ein und lebt mit ihm in seiner Welt, geht ins Freibad, nimmt Geräusche auf mit einem Kassettenrekorder und spielt sie ihm dann, was die jungen Leute heute machen mit ihren Aufnahmen, heute macht ja keiner mehr Kassettenrekorder, und spielt sie ihm dann zu Hause vor, diese Geräusche, damit er zu Hause nochmal in der alten Zeit aufleben kann. Und ich ahne die Metapher hinter dem Buchtitel, auch Der Bademeister, unter dessen Ägide nie ein Kind ertrunken ist, der sorgt jetzt auch dafür, dass die pubertäre Linda schwimmen lernt, also erwachsen wird, trotz auch dort suizidaler Tendenzen und auch nicht stirbt, denn auch darum geht es in diesem Buch.
Ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt ungefähr auf Seite 40, wo du warst, als wir das Interview führten, aber ich habe mich durch diese Idee sehr erkannt gefühlt. Ich habe im Zivildienst damals auch eine Dame betreut mit sehr fortgeschrittener Demenz, die in ihrer Welt lebte und ich habe mich darauf eingelassen. Und was mich so fasziniert hat, ist, alles, worüber wir sprachen, konnte sie sich merken. Wir bauten also eine Geschichte auf. Sie wusste genau, was ich ihr beim vergangenen Mal erzählt hatte. Und wir lebten in dem Dorf ihrer Kindheit und ich war eben der Bäckermeister. Und das hat eine ziemlich große Nähe geschaffen. Anstatt immer wieder zu sagen, deine Realität sieht doch viel trister aus, du bist zu Hause. Nein, wir lebten in diesem Dorf und das hat ganz großartig funktioniert. Und das beschäftigt mich bis heute, dass man sich dafür aber auch Zeit nehmen muss, um mit demenzerkrankten Menschen umgehen zu können.
Und das tut auch Linda. Und das, ich habe auch wirklich eine Menge gelernt über Umgang mit demenzerkrankten Menschen. Und Petra Pellini hat das ja auch getan. Die hat ja auch in der Demenzbetreuung und in der Pflege gearbeitet. Aber, also ich in so einen einhelligen Jubel mit Florian kann ich nicht einstimmen, weil es literarisch, finde ich, dann doch nicht so überzeugend und so stark ist. Also die 15-Jährige, die weiß alles, die weiß vor allen Dingen alles besser. Die ist 15 und die ist wahnsinnig ironisch, immer auf den Punkt, hat immer den richtigen Spruch. Das glaube ich vielleicht alles noch an guten Tagen, aber die ändert einfach mal die Dosierung eines Beruhigungsmittels. Sie ist Sitcom-witzig, ironisch und smart. Ich musste immer an Lorelei, Rory von den Gilmore Girls denken. Also immer so bam, 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 eine Ironie nach der anderen. Und sie schreibt, also es ist im Setting und Sound letztlich unglaubwürdig. Sie schreibt da zum Beispiel in der ersten Person, ich lasse mir kein X für ein U vormachen. Also welche 15-Jährige? Welche 50-Jährige redet so? Oder da sind sie alleine in der Kirche mit ihrem Freund, übernachtet sie. Und dann sagt sie, na du Hoffnungsträger, sage ich zu Jesus am Kreuz und nicke ihm zu und streife mit meiner Hand über die geölte Kirchenbank. Also ich finde, das wäre sogar für Don Camillo drüber. Mhm. Ich finde, der Sound ist da nicht authentisch. Die redet da von Nena und den 80ern. Das ist tatsächlich nicht der Sound einer 15-Jährigen, sondern tatsächlich eher der Autor.
Sie übernachtet mit ihrem Freund in der Kirche?
Lange Geschichte, ja, genau. Also ein wildes Abenteuer. Und ich muss auch noch eins muss ich sagen, weil mich das auch ein bisschen dann auch getriggert hat. Am Ende, ist das ein Spoiler? Nein, am Ende stirbt Hubert. Und wie sie mit dem Sterbenden umgeht, fand ich also ganz unangemessen. Die tippt ihm so auf die Nase und behandelt ihn letztlich gar nicht so intendiert, aber doch als Objekt. Sie macht Dinge mit ihm, die sie mit ihm als gesunden Menschen nicht gemacht hat. Das war eine so für mich beim Lesen schmerzhafte Grenzerfahrung, dass ich wirklich auf Distanz zu diesem Buch letztlich auch auf den letzten, sehr gefühligen letzten Seiten gegangen bin.
Ich sehe schon, ich ziehe dich irgendwann doch rüber auf die Seite Buchpreise. Das hat doch auch was für sich. Aber Florian hat es gesagt, bei den BuchhändlerInnen, da glaubt er, da hofft er, dass das ein Bestseller wird, eines ihrer Lieblingsbücher. Und ich habe in unserer Community mal geschaut, das ist tatsächlich so. Die Buchhandlung am Eichendorfplatz, viele Grüße nach Heidelberg, sagt zum Beispiel Petra Pellini, erzählt mit viel Humor, großem Einfühlungsvermögen und einer Leichtigkeit von ernsten Themen, wie man noch nicht über sie gelesen hat, ohne dabei etwas zu beschönigen. Und Grüße ins Saarland, die Stadtbibliothek St. Wendel schreibt in unserer Instagram-Community, Pellini erzählt mit Wärme und Humor vom Erwachsenwerden und Vergessen und von einer einzigartigen Freundschaft. Und die kleine Lesehexe, so ihr Name auf Instagram, auch eine Buchhändlerin sagt, ein Buch über die kleinen Momente des Glücks, die man fühlt, Tränen und Lächeln, es war schön. Also vielleicht nicht den Buchpreis, aber doch den Preis der unabhängigen Buchhandlung.
Petra Pellini, der Bademeister ohne Himmel, ist bei Rowohlt erschienen, hat 317 Seiten und kostet 23 Euro. Also jetzt seid ihr dran, lest ihr es doch mal und schreibt uns mal, wie ihr das Buch Der Bademeister ohne Himmel findet.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und wir lesen die auch alle, auch wenn es manchmal ganz, ganz, ganz schön viele sind. Wir haben in der vergangenen Folge, Katharina und ich, gefragt, welche Autorinnen sollte man denn einmal wiederentdecken? Denn wir haben ja über die vergessenen Autorinnen gesprochen mit Nicole Seifert. Und da bei Facebook haben uns mehr als 2000 Rückmeldungen erreicht mit ganz vielen Autorinnen und Autoren. Interessanterweise 90% Männer unter den vergessenen Autorinnen. Das ist dann vielleicht auch ein Zeichen. Aber ganz viele Vorschläge, wen man denn wieder sich anschauen sollte. Leonora Carrington war dabei. Irmgard Coyne, die ist ja mittlerweile Schulstoff, glaube ich sogar. Die wird zum Glück wiederentdeckt. Und tata, auch Nobelpreisträgerinnen. Und da haben wir eines rausgesucht, an die ich natürlich auch gerne gemeinsam erinnere.
Die All-Time-Favorites.
Und zwar geht es um Pearl S. Buck, die gute Erde, Nobelpreis 1938. Pearl S. Buck ist eine Autorin, das hat uns Sabine geschrieben, die sie uns empfohlen hat zum Wiederentdecken, die mit so viel Wärme und Mitgefühl von Menschen aus einer anderen Kultur erzählt, spannend geschrieben, eine meiner Lieblingsautorinnen, so Sabine. Ich habe das Buch im Studium gelesen. Mhm. Es ist der erste Teil einer Trilogie und jetzt noch einmal. Und ich war sofort wieder drin in dieser Aufstiegsgeschichte. China, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir sind auf dem Dorf. Wang Lun, ein armer Bauer, für den schon eine tägliche Tasse Tee eigentlich an Verschwendung grenzt, wird endlich heiraten. Er hat zwar kein Geld, nicht viel, aber er kann sich eine Sklavin leisten, Olan, die er einer reichen Nachbarsfamilie abkauft und die ihn heiraten wird. Sie hat den Makel, sie ist nicht besonders schön. Trotzdem, die Aufregung am Anfang, die ihn befällt, die kleinen Aufmerksamkeiten, die er sich ausdenkt, die Nervosität, er wird sie finden, er will, dass sie sich wohlfühlt bei ihm, die hat mich gleich zu Beginn für ihn eingenommen. Wir sind in dieser sehr ärmlichen Hütte, er pflegt seinen Vater, auch mit viel Liebe, und sagt heute zum letzten Mal, morgen wird sie sich um dich kümmern. Schwieriges Männer-Frauen-Bild, aber zu der damaligen Zeit wahrscheinlich mehr als realistisch. Und dann holt er Olan ab. Und die beiden bilden eine, ja, mehr als Zweckgemeinschaft. Sie lernen sich zu respektieren, sie sparen, sie kämpfen, sie bewirtschaften das kleine Stück Land und kommen zu einem bescheidenen Reichtum. Und dann kommt die Dürre und alles ist wieder weg. Und sie geraten in bitterste Armut. Traurige, grausame Szenen. Olan bringt ihre zweite Tochter um, weil sie meint, wir können uns kein zweites Kind mehr leisten. Oder es ist schon das vierte Kind, aber die zweite Tochter. Wir können uns kein zweites Mädchen mehr leisten, weil wir nicht genug Lebensmittel haben. Wie sollen wir die denn durchkriegen? Und so ziehen sie in die Stadt, betteln, kommen auf nicht ganz legale Art und Weise doch zu Geld. Es geht nach oben. Sie kaufen den reichen Nachbarsfamilien am Ende das Haus ab und ihr Land, das sie immer behalten haben, die gute Erde, die wächst und wächst, aber das Glück wächst nicht unbedingt. Also ganz tiefe Einblicke in die chinesische Dorfkultur, in eine Welt, aus der ich bis jetzt nicht viel gelesen habe und auch selten so Intensives. Pearl S. Buck hat da selbst lange gelebt. Ihre Eltern waren Missionare, sie hat auch einen Missionar geheiratet. Und das merkt man, man spürt diese Charaktere, die hat sie wirklich beobachtet. Die sind wirklich glaubhaft und die öffnen einem eine Welt, die uns sonst verschlossen bleibt.
Ich habe das nie gehört, den Namen, die Autorin. Und ich habe das so gern gelesen. Du hast es mir mitgebracht in so einer alten, schönen 50er-Jahre-Bertelsmann-Ausgabe. Ganz toll. Ich habe das auch in einem Rutsch durchgelesen. Diese Geschichte dieses Bauern und seiner Frau. Die Rolle der Frau, dieses stumpfe Patriarchat in dem Korsett, in dem auch alle da natürlich gefangen sind. Wie Wang Lung versucht, ehrlich zu Wohlstand zu kommen. Das ist ja ganz wichtig. Also er klaut nicht, obwohl es ihm wirklich ganz dreckig geht. Dann die ersten Revolutionen. Wirren. Und ich fand auch ganz stark schon fast diese biblische archaische Sprache, wie die miteinander umgehen, wie die da miteinander reden. Wie bleibt man auch ein guter Mensch, trotz aller Widrigkeiten? Ich glaube, darum geht es auch in diesem Buch und es hat mich wirklich mitgerissen, dieses Buch. Und es ist ja eher, ich habe mich dann nochmal schlau gemacht, das kann nicht sein, dass du die Frau nicht kennst, Pearl S. Buck, und habe ein bisschen gelesen. Und die galt ja damals auch so ein bisschen als Trivialliteratur vergleichsweise. Ja. Ne? Faulkner hat gesagt, der wurde erst 11 Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Der hat gesagt, er würde den Preis lieber nicht gewinnen, als in der Gesellschaft von Mrs. China und Buck zu geraten. Böser Mann! Also, dem müsste man das noch nachträglich wieder aberkennen, aus emotionalen Gründen. Und das literarische Establishment hat sie damals abgelehnt, wegen ihres Stils. Sie tauchte zwar auf Highschool-Leselisten auf, aber wurde dann nicht in die College-Lehrpläne aufgenommen. Also, erster Schritt des Vergessens.
Aber Hollywood hat sie damals auch sehr geehrt. Und das ist ganz spannend. Die Hauptdarstellerin, die Olan, wurde von einer Deutschen gespielt, Luise Rainer. Und das war bereits ihr zweiter Oscar. Sie hatte im Jahr davor auch den Oscar bekommen für ihre Rolle in Der große Siegfeld. Auch eine Schauspielerin, die man heute kaum noch kennt. Als erste Deutsche, die den Oscar kriegt, als erste Frau überhaupt, die ihn zweimal kriegt. Wer kennt heute noch Luise Rainer?
Genau, und wäre auch heute gar nicht mehr möglich, eine Deutsche spielt eine chinesischstämmige Frau. Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich. Da gibt es ja ganz andere Diskussionen. Das war eine richtige Entdeckung, wirklich.
Es ist ja eine Trilogie. Soll ich dir Band 2 und 3 auch noch mitbringen?
Ja, 2 und 3.
Denn es steht am Ende im Raum, wie geht es weiter? Die Söhne wollen nicht wirklich das väterliche Land übernehmen. Und diese sorgsam gehütete gute Erde droht verkauft zu werden. Also auch ein kleiner Cliffhanger, was dann passiert. Ich bring's dir mit.
Also es ist nicht ganz der Elbleuchten-Cliffhanger, aber schon ein kleiner Cliffhanger. Ich habe Interesse.
Da du schon so viel über Pearl S. Buck gelesen hast, wird wahrscheinlich das, was jetzt gleich kommt, für dich ein leichtes sein.
Nein, ich habe nur überflogen.
Ich habe natürlich noch eine Frage zu ihr.
Das Quiz.
Und da fange ich doch am besten gleich an, nicht? Bleiben wir bei Pearl S. Buck. 1938, wie gesagt, den Nobelpreis. Und es gab diesen Riesenaufschrei. Das sei doch Trivialliteratur, Bestsellerliteratur. Sowas gehört doch nicht ausgezeichnet. Das müssen die Großen der Krone sein. Tolstoi, oder wie sie alle hießen. Darauf hat das Komitee der Schwedischen Akademie tatsächlich reagiert. Und seit Pearl S. Buck den Nobelpreis erhalten hat, haben sie, nicht ganz offiziell, aber doch so inoffiziell, dass sie sich, soweit ich weiß, seitdem dran halten, ihre Regeln geändert. Was ist die sogenannte Lex Buck, die das Nobelpreiskomitee danach einführte nach der Diskussion?
Du wirst sicher ein Multiple Choice haben.
Ich habe ein Multiple Choice,
eine schöne Frage. Lex Buck.
Von nun an durften keine Romane oder Autoren mehr ausgezeichnet werden, die von Hollywood verfilmt wurden. Oder man kann den Preis nur dann erhalten, wenn Bücher nicht auf den Bestsellerlisten stehen. Oder man kann den Preis nur dann erhalten, wenn man zuvor schon mindestens einmal nominiert war. Eines davon gilt wirklich.
Also wenn es wirklich diese, also das mit der Bestsellerliste kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre ja nun wirklich komplett, also das wäre ja kontraproduktiv. Es soll ja gerade Exzellenz möglicherweise, das kann ja nicht verhindern, dass auch Leser diese Exzellenz erkennen. Also von daher wäre ich, also würde
Namen
diese,
wie Luise Glück oder andere möglicherweise erklären.
Ja, aber Günter Grass war doch Bestsellerautor.
Das stimmt.
Ja, siehst du, okay, also haben wir schon mal ausgeschlossen. Okay, und dann dieses, dann war noch, wenn man noch, man durfte nicht nominiert sein, ich denke doch, die sind doch ständig nominiert, war nicht Philip Roth sein ganzes
Leben
lang?
Nein, man musste mindestens einmal schon vorher
nominiert
sein. Ach so, man
musste, ach,
man darf nicht mehr beim ersten Mal, bei der ersten Nominierung ausgezeichnet werden.
Dann würde ich, finde ich eigentlich dieses Naheliegende, die Mainstream-Feindlichkeit aus Stockholm, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht verfilmt. Also nee, obwohl das ist eigentlich so eine krude Regel, das kann ich eigentlich nicht sagen. Was heißt schon Hollywood? Nein, also ich denke gerade unsortiert laut und würde mich doch jetzt für die Nominierung entscheiden. Der Lex Buck ist die Nominierung, also dass man nicht beim ersten Mal gleich den Preis bekommt.
Das ist richtig. Man muss mindestens zum zweiten Mal nominiert sein. Einige, Doris Lessing zum Beispiel, waren glaube ich 20 Mal nominiert, bis es dann soweit war. Es geht also schneller als bei ihr, aber man darf nicht mehr bei der ersten Nominierung schon den Preis erhalten. Das ist ein inoffizielles Gesetz des Nobelpreises.
Ich habe eine Quizfrage für dich, Jan von Stefanie, die hat sie mir geschickt. Es geht um ein Zitat. Über welchen Autor hat Salman Rushdie nach einem gemeinsamen Abendessen gesagt, er ist groß, er trägt Holzfällerhemden und Jeans, er hat weiße Haare wie Albert Einstein und die Vorderzähne von Bugs Bunny.
Oh.
Salman Rushdie hat das über jemanden nach einem gemeinsamen Abendessen gesagt.
Ich habe ein Bild von Thomas Pynchon vor Augen, von dem es aber ja eigentlich keine Bilder gibt. Aber du hast bestimmt ein Multiple Choice.
Günter Grass, Thomas Pynchon oder Jonathan Franzen?
Dann sage ich doch einfach Thomas Pynchon, wenn ich das schon vermutet
das
habe.
Das stimmt! Genau,
ja,
es gibt ja
irgendwie,
es gibt ja nur so ein wackeliges Bild sozusagen und das einzige, und da hat dann Salman Rushdie einmal ein Phantombild, eine Phantombildbeschreibung rausgegeben.
Das ist ein Phänomen, Thomas Pynchon, oder? Auf diesem Bild hat er übrigens Zähne, die latent wie Bugs Bunny aussehen, deswegen bin ich drauf gekommen. Aber man weiß ja wirklich nicht, wie er heute aussieht, dabei hat er so großartige Bücher, die Enden der Parabel geschrieben zum Beispiel oder V. Und selbst bei den Simpsons taucht er auf, aber auch da mit einer Papptüte über dem Kopf, damit man ihn nicht erkennt. Also eines der großen Mysterien. Ich würde mir wünschen, dass er mal den Nobelpreis kriegt, dann muss er nämlich vielleicht hier auftauchen.
Genau, und es scheint dann ja auch, er hat auch die richtige Flughöhe für Nobelpreis Literatur. Vielen Dank, Stefanie, für die Frage. Wir freuen uns immer über Quizfragen. Wenn ihr eine Idee habt, schickt sie einfach an eatreadsleep@ndr.de.
Und Daniel, da musst du heute durch, weil er bald wieder vergeben wird, habe ich noch eine Nobelpreisfrage. Aber diesmal dein Themengebiet, es geht auch um Religion. Nicht immer stoßen nämlich die ausgewählten Autorinnen und Autoren auf Zustimmung. Bei Pearl S. Buck haben wir es gehört. Auch nicht bei der Kirche. Von welchem Literaturnobelpreisträger setzte die katholische Kirche gleich das gesamte Werk auf den Index der verbotenen Bücher?
Boah,
alle Bücher soll man bitte
wirklich?
Nicht lesen.
Und ja. Jetzt kommt aber auch ein Multiple Choice.
Ja, war das der Marquis de Sade, war das André Gide, Franzose, 47, oder Rabindranath Tagore, der indische Nobelpreisträger?
Also, ich glaube, dass die katholische Kirche selbst in ihren engstirnigsten Phasen keine Literatur auf den Index setzen würde, glaube ich, die also Belletristik aus anderen Kulturkreisen. Von daher würde ich sagen, dass sie eher gegen die vermeintlichen Ketzer in den eigenen Reihen vorgeht. Also deshalb würde ich fast auf André Gide tippen.
Das ist ebenfalls richtig. Ah! André Gide, der Immoralist, ist eines seiner bekanntesten Werke, wo im Titel ja schon mitschwingt. Er sucht nach der Tugend und sieht dabei die rigiden Moralvorstellungen der Kirche als ein großes Problem. Eine seiner Figuren in einem anderen Buch, Alissa, geht auch zugrunde, weil sie versucht, Jesus nachzufolgen und deswegen ihr Glück und das Leben am Ende sich selbst verweigert. Und 1952, nach seinem Tod, hat die Kirche tatsächlich gesagt, alle diese Bücher gehören weg. Dieser verlorene Sohn hat die Chance verpasst, heimzukehren, obwohl wir darauf gehofft haben. Er sei einer, der sich so sehr daran erfreut habe, das Negative als Positives darzustellen. Pfui. Mittlerweile darf man ihn auch wieder lesen und der Index der verbotenen Bücher wurde dann ja auch abgeschafft.
Ich habe dir ein Litteklick mitgebracht.
Oh, das hatten wir so lange nicht mehr, das freut mich.
Es ist ein Mann.
Oh, schön.
Und als 17-Jähriger war er in eine Art, naja, sagen wir Sexskandal verwickelt. Er hatte nämlich ein amoröses Verhältnis mit einem viel älteren Kindermädchen und musste dann Linz damals verlassen, nachdem das Liebesnest Wien ausgehoben wurde.
Bei Sex bin ich raus.
Er hat sehr viele in seiner literarischen Karriere, sehr viele große Geister getroffen. Er war in Russland unterwegs und hat Tolstoi getroffen und er war auch in Worpswede unterwegs und er war auch 6 Monate lang Privatsekretär von Auguste Rodin.
Ja, ich kenne die Geschichte mit dem Kindermädchen wirklich, aber ich komme nicht drauf.
Sein Taufname, der Vorname hieß René. Und er hat sich dann umbenannt.
In Rainer.
In Rainer.
Maria.
Rilke. Rilke, er ist es, er ist es. Und ich habe ihn genommen, weil er natürlich wunderbar, er hat ja nur einen Roman geschrieben, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, aber er hat so wunderbare Gedichte geschrieben. Und es kommen immer vereinzelt auch Mails, die uns erreichen, die sagen, mehr Lyrik bei Edwin Sleep. Und deshalb habe ich heute sein Herbstgedicht mitgebracht.
Ach, schön.
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmel ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
Und schon ist der Herbst ein bisschen schöner.
Rilke.
Liest du selber Herbstgedichte eigentlich?
Jetzt kommt die Zeit, wo ich Herbstgedichte lese. Also ich habe mir wirklich auch in Vorbereitung jetzt für diese Quizfolge, habe ich mir auch vorgenommen, jetzt am Wochenende schöne Gedichte, meine Lyrikbände, meine Lyriksammlung mal rauszuholen aus dem Regal und mich mal Nachmittag hinzusetzen und wirklich auch Herbstgedichte und Gedichte zu lesen.
Und auswendig zu lernen.
Ja, das muss ich mal gucken. Ich bin jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter, wie das noch so geht, aber das war mal mein großes Ziel, dass ich möglichst viele Gedichte auswendig lerne. Eine Zeit lang habe ich das auch gemacht, aber ich war da nicht so konsequent leider.
Ich wäre dabei. Ja, gut. Spontane Challenge. Welches Gedicht sollen Daniel und ich bis Weihnachten auswendig lernen? Schreibt es uns doch.
Du siehst mich sprachlos, aber wir gehen diese Challenge ein. Aber bitte, ich wollte gerade sagen, Höchstzahl, Strophen 4. Ja, genau. eatreadsleep@ndr.de. Und jetzt gehe ich mal an den Nachbartisch. Guck mal, du hast aber den Pfannkuchen schon aufgegessen.
Restlos.
Ich hätte sogar noch Nachschlag. Ich bin so satt.
Es war wirklich lecker, aber ich bin satt. Normalerweise gibt es ja immer einen Keks oder ähnliches und hier gibt es gleich so eine Riesenportion. Bringe ich dir nächstes Mal auch wieder was Großes mit.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
In dieser Kiste sind die Lose mit den Bestsellern von der Spiegel-Bestsellerliste und den der Independent, der unabhängigen Buchverlage. Und nächstes Mal sind Katharina und ich dran. Deshalb gebe ich dir mal die Losbox.
Es gibt große Zettel und kleine Zettel. Hättest du gerne einen großen oder einen kleinen?
Ich nehme einfach mal einen großen, genau. Sonst, Katharina, macht dir mal so kleine Zettel. Ich habe mal ganz große gemacht. So,
dann nehmen wir mal diesen. Der sieht recht groß aus.
Genau. Da sind auch Bilder drauf diesmal.
Oh, wie schön. Ach, das könntest du mögen. Das Einhörnchen, das rückwärts leben
Walter
wollte.
Mörs. Walter Mörs. Ach, wie schön. Ja, da freue ich mich. Das ist schon länger her, dass wir das gelesen haben. Oh, toll, da freue ich mich.
Ich sehe hier auch ein ganz kleines, winziges Einhorn auf diesem Buch. ja, das wird euch bestimmt Spaß machen.
Ja, ich bin freue mich und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Lest mit, macht mit bei der Bestseller-Challenge. Schreibt uns, wie ihr es findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Und nochmal kurz der Hinweis, denkt auch gerne an unsere Umfrage, eure Gelegenheit, unseren Podcast ein bisschen mitzugestalten. Das könnt ihr noch bis zum 11. Oktober und den Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, und der 11. Oktober ist auch die Deadline für Ideen für unser Patchwork-Ladenbuch. Da haben wir schon so tolle Mails bekommen mit wahnsinnig vielen Anregungen und wir fühlen uns richtig inspiriert. Drei Gewinnerinnen sind schon ausgelost und haben die beiden ersten Kapitel zugeschickt bekommen. Die sind nämlich schon fertig als Schmuckausgabe. Katharina hat alles gegeben. Und nach dem 11. Oktober losen wir nochmal drei Testleser aus. Also bis dahin könnt ihr eure Weihnachtsbuchideen noch mailen an eatreadsleep@ndr.de.
Dass ihr dafür auch noch Zeit habt. Beeindruckend.
Wozu sind die Nächte da, hat Herr Giese, mein Deutschlehrer, mal gesagt.
Zum Lesen.
Zum Lesen. Wunderbar. Ja, da waren wirklich einige herbstliche, schöne Bücher dabei. Also dieser Wolfsroman von, sagen wir es noch einmal, von Norden rollt ein Donner. Der hat mich richtig beglückt.
Sehr schön. Und ich merke, ich kann dich auch für Nobelpreisträger anfixen. Ich bereite mal ein Paket vor für Weihnachten.
Weihnachten, wunderbar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss. Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
So, und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Geschichte-Podcast für euch. Alles Geschichte, History von Radio Wissen.
Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch die des künstlichen Lichts.
Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt wirklich gegeben?
Und der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück zum Ulmer Löwenmenschen und den ersten Mammutflöten. Also wirklich spannend.
Vom Ulmer Löwenmenschen habe ich noch nie gehört. So. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.